Du hast irgendeine Aufgabe dir selber gesetzt, hast dir ein Ziel gesteckt und hast das nicht geschafft. Also wenn ich nicht gelassen bin, dann merke ich das ganz häufig, also gerade im Zwischenmenschlichen, wenn ich unsicher werde.
Die Folge 92, Gelassenheit, der zweite Teil.
Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
Heute gehen wir in den zweiten Teil meines Gesprächs mit Christian Holzhausen zum Thema Gelassenheit. In der sich immer schneller drehenden Welt ist auch für Führungskräfte die Entschleunigung ein wichtiger Bestandteil ihres Wirkens. Sollten Sie Teil 1 verpasst oder noch nicht gehört haben, dann sollten Sie dies unbedingt nachholen. Im Zusammenhang mit der Entschleunigung möchte ich Ihnen auch noch einmal die Episode 78 empfehlen. In dieser Folge spreche ich über die Herausforderungen von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Dort finden Sie auch die eine oder andere Anregung, um Ihre Gelassenheit leichter zu bewahren oder zu erreichen. Doch bevor wir nun in den zweiten Teil meines Interviews einsteigen, noch einmal meine Einladung an Sie als Führungskraft, sich für die Führungskräfte-Challenge 2017 anzumelden. Start ist der 21. September. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und das gesamte Expertenteam freut sich darauf, Sie im Webinarraum zu treffen. Und nun rein in den zweiten Teil mit Christian Holzhausen, Thema Gelassenheit. Welchen Erfolgsfaktor nimmt Gelassenheit ein? Wie wichtig ist das? Wie stark kann ich mein Potenzial ausschöpfen oder nicht ausschöpfen, wenn ich sie nicht habe?
Also ich glaube, so ist ja irgendwann mal das Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit bei mir entstanden. Ich habe halt einfach festgestellt, dass Gelassenheit auf verschiedenen Ebenen zum Erfolgsfaktor werden kann, wenn ich das zulasse natürlich. Ich beziehe es immer gerne auf erstmal zwei grundsätzliche Ebenen. Einmal auf den Umgang mit mir selbst und auf den Umgang mit anderen. Wenn ich jetzt auf den Umgang mit mir selbst schaue, stell dir vor, du hast als Beispiel, du hast irgendeine Aufgabe dir selber gesetzt, hast dir ein Ziel gesteckt und hast das nicht geschafft. Dann ist es ja eine Sache zu sagen, okay, habe ich jetzt nicht hinbekommen, ich analysiere mal und gucke mir an, was ist da jetzt schiefgelaufen und wie mache ich es in Zukunft anders. Das ist ja eine sehr ressourcenorientierte Sicht und eine sehr gelassene Sicht. Was bei den meisten allerdings passiert ist, dass die über so eine Geschichte in Stress geraten, weil sie dann sagen, ich bin so ein Idiot, warum habe ich das schon wieder nicht geschafft? Und die ganz, ganz viel Energie da reinbinden, sich dafür fertig zu machen, dass sie irgendwas nicht erreicht haben. Das heißt, man kasteit sich oder die Menschen kasteien sich an der Stelle selber und kommen nicht in diese gelassene Haltung zu sagen, okay, ich habe jetzt hier an meinem Ziel, ich habe mein Bestmöglichstes gegeben. Ich war bei der Zielerreichung mein Bestmöglichstes Ich, was ich sein konnte in dem Moment. Das hat halt nicht ausgereicht, um das Ziel zu erreichen. Okay, dann kann ich also gucken für den nächsten Versuch oder für das nächste Ziel weiß ich, da gibt es Bedarf dran zu arbeiten, da gibt es noch Potenzial. Und das führt am Ende dazu, dass wir uns nicht mehr fertig machen und dieses Fertigmachen einfach nicht mehr so viel Energie zieht und wir diese Energie wieder einsetzen können, um neue, um weitere Ziele zu erreichen. Das ist so die eine Ebene, also der Umgang mit sich selbst. Und da haben ganz, ganz viele, eine Herausforderung und haben da ganz viele auch ein Problem mit. Und ganz ehrlich, ich habe da auch lange Jahre, war das auch mein Thema. Ja, also wenn ich irgendwie das nicht erreicht hatte, wenn ich diese Aufgabe nicht so gelöst hatte, wie ich mir das vorgestellt hatte, dann habe ich da teilweise auch durchaus mal so einen Tag dran gehangen und diesen Tag dann eigentlich nicht mehr produktiv mit Arbeiten beschicken können. Ja, weil ich dann überlegt habe, so ein Mist, jetzt hast du wieder irgendwie und das hätte doch und warum hast du nicht und mich ganz viel mit Dingen beschäftigt, die ich eh nicht mehr ändern kann rückwirkend. Wie gesagt, das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene, glaube ich, und da wird es spannend auch für im Grunde genommen für die Zuhörer, also für die Führungskräfte an der Stelle. Ich glaube, wenn wir es schaffen, Gelassenheit auch in die Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen mehr reinzulassen und mehr aufzunehmen, dann führt das ja am Ende dazu, dass wir ja achtsamer miteinander umgehen. Und wenn wir achtsamer miteinander umgehen, dann schaffen wir im Grunde genommen auch für das System, für ein Gehirn, ein Milieu, in dem es besser und effektiver arbeiten kann. Ja, also wenn ich jetzt zu einem Mitarbeiter gehe, weil ich ungelassen bin an der Stelle, weil ich selber gerne in Stress komme und anfange irgendwie den anzublaffen, dass irgendein Thema jetzt nicht funktioniert hat, was wird bei dem passieren? Der wird wahrscheinlich nicht da sitzen und sich denken, ach, das ist ja super und wir gucken jetzt mal, wie die neue Lösung ist, sondern der wird erstmal in eine Abwehrhaltung gehen und wird sich darüber ärgern, dass sein Chef, sein Vorgesetzter, seine Führungskraft ihn so angemacht hat an der Stelle. Und das bindet natürlich wieder ganz viel Stressenergie. Wenn ich allerdings hergehe und mit einer Haltung der Gelassenheit und auch einem achtsamen und einem wertschätzenden Umgang auf den Mitarbeiter zugehe und sage, pass mal auf, das ist jetzt noch nicht so gelaufen, wie das eigentlich sollte und lass uns mal gemeinsam schauen, was können wir dafür tun, dass es sich oder dass das Projekt beim nächsten Mal besser läuft oder dass das nächste Projekt besser läuft, dann führt es dazu, dass wir auch im Grunde genommen die Mitarbeiter empowern und denen ja auch was mitgeben, nämlich Ressourcen mitgeben. Ja, also da ist jemand, der sagt, okay, das ist nicht so gelaufen, wie es ist. Das ist einfach eine Anerkenntnis dessen, was ist. Ja, war nicht so, wie es gewollt war. Was können wir aber gemeinsam tun, um da ein besseres Ergebnis zu erzielen? Weil am Ende des Tages, und das muss man sich, oder das lohnt sich, sich das bewusst zu machen, jeder Mensch, und das ist so eine NLP-Weisheit, es gibt ja so NLP-Vorannahmen, jeder Mensch handelt in jedem Moment nach seiner besten Option. Ich weiß, den Satz kann man kritisch sehen, aber für mich bedeutet das im Grunde genommen, wenn jemand in einem Projekt, was er gerade bearbeitet, das habe ich in der Zeit, also in der Werbeagentur, als ich auch Mitarbeiter hatte, musste ich mich da hin und wieder auch immer mal hin zurückrufen. Da gab es natürlich auch Situationen, wo mein Mitarbeiter etwas gemacht hat, wo er von überzeugt war, dass es genau richtig ist und ich mich darüber geärgert habe, weil ich mir gedacht habe, ich wollte was anderes. Ich ihm das aber vielleicht auch nie so gesagt habe oder auch nie so in die Kommunikation gegangen bin, sich da aber wieder hinzuholen, dass das, was er da gemacht hat oder was mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin da gerade gemacht hat, war in dem Moment seine beste Option. Auf Basis der Informationen, die vorlagen, auf Basis der eigenen Persönlichkeit, auf Basis der eigenen Ressourcen, die da sind. Und das ist erstmal so, wie es ist. Und da muss ich mich nicht drüber ärgern, da muss ich nicht ins Meckern verfallen, sondern die Aufgabe ist zu gucken, okay, das ist jetzt also Status quo. Wie können wir dafür sorgen, dass dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin einfach weiterkommt? Wie wir das Projekt so abschließen können, wie es für beide Seiten dann gut ist? Und da bedarf es Gelassenheit. Und ich glaube, an der Stelle können wir in Teams zum Beispiel auch dafür sorgen, dass wir eine höhere Leistungsfähigkeit bekommen. Ja, wenn ich diesen Druck rausnehme, wenn ich nicht mehr in dieses dieses Verurteilen reingehe, sondern wirklich zu gucken, okay, wie kann ich eine gelassene, unterstützende Haltung einnehmen? Ich glaube, damit wird Gelassenheit in der Kommunikation, wenn ich jetzt mal rein auf den beruflichen Kontext und auf den Führungskräftekontext ummünze, dann kann es an der Stelle zu einem echten Erfolgsfaktor werden, weil dann einfach Produktivität steigern kann oder weil die Produktivität sich steigern kann und weil am Ende des Tages unterm Strich ein Team aus Mitarbeitern deutlich mehr erreichen kann.
Gibt es Unterschiede in Sachen Gelassenheit zwischen Männern und Frauen, Selbstständigen, Angestellten, vielleicht Angestellten, weiß ich, erste, zweite, dritte Führungsebene, wie auch immer?
Also ich glaube erstmal grundsätzlich, ich roll's mal von hinten auf, die unterschiedlichen erste, zweite, dritte Führungsebenen, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Je höher die Führungsebene ist, desto höher wird der Druck von außen. Ja, also an der Stelle gibt es, glaube ich, erstmal grundsätzlich schon einen gewissen Unterschied. Aber am Ende des Tages sind wir alles, egal wo wir stehen, ob wir Führungskraft sind, ob wir Angestellter sind, ob wir Kassiererin beim Edeka, beim Aldi, was auch immer sind, oder ob wir einfach nur Mama sind. Wir sind am Ende des Tages, sind wir alles Menschen. Und deswegen gibt es für mich und auch in den Ausprägungen keinen Unterschied dazwischen, ob jemand selbstständig oder angestellt ist. Also die Stresswahrnehmung ist in den allermeisten Fällen relativ nicht gleich, aber es gibt ähnliche Muster an der Stelle. Und auch ähnliche Muster dahingehend, wo kommt dieser Stress dann individuell her? Ja, also das Thema wieder hat was mit dem Thema Persönlichkeit zu tun. Also von daher, natürlich sind die Themen, die da drunter stecken oder die da drüber stehen, also bei Selbstständigen und Angestellten natürlich nochmal ein bisschen andere. Ja, also der Selbstständige als Beispiel, den es vielleicht in Stress bringt, wenn der Banker die Bankerin anruft, das wird vielleicht der Angestellte nicht haben. Ja, also da gibt's durchaus Themenunterschiede, aber im Grunde genommen ist die Grundstruktur an der Stelle eine relativ ähnliche. Also von daher macht's dann meiner Ansicht nach keinen Sinn, an der Stelle eine Unterscheidung zu machen. Spannend wird's an einer anderen Stelle, die du genannt hast, die Unterscheidung zwischen Männer und Frauen. Ich glaube erstmal grundsätzlich auch da im tief unten drunter sind die sich da auch deckungsgleich oder ähnlich, sag ich mal. Allerdings haben Männer und Frauen eine unterschiedliche Art, mit dem Stress umzugehen. Und die haben auch eine unterschiedliche Art, sich ja im Grunde genommen auch eine Hilfe zu holen. Also ganz häufig oder die allermeisten Klienten, die zu mir kommen, oder das ist nicht die allermeisten, aber die Mehrzahl der Klienten sind eher Frauen, die zu mir kommen. Weil Frauen, glaube ich, oder das, was ich wahrnehme, ist, dass Frauen einfach einen mehr Blick für sich selber haben und mehr die eigene oder mehr erkennen, dass sie an der Stelle Unterstützung brauchen. Männer sind ja einfach auch, wenn wir das so von der Evolution her uns angucken, Männer sind die
müssen stark Versorger, sein.
Müssen stark sein, müssen kämpfen, müssen die Familie versorgen, dürfen sich sowas nicht genehmigen. Und deswegen, Männer holen sich halt erst viel, viel später Unterstützung an der Stelle. Die holen sich meist erst Unterstützung, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich habe zwischenzeitlich mit einem Klienten gearbeitet, der, also wo wir auch ganz klar gesagt haben, und da bin ich auch deutlich in meiner Arbeit, wo ich das, wenn ich das Gefühl habe, weil ich arbeite im Coaching, arbeite ich mit gesunden Menschen. Mit gesunden Menschen, die halt einfach eine hohe Stressbelastung haben und wir gucken, wie können wir damit anders umgehen. Aber wenn ich feststelle, dass da halt einfach jemand ist, der an der Grenze dessen ist, was er kann und eigentlich kurz vor einem Burnout ist, dann ist es auch eine Ansage, die meine Klienten auch von mir kriegen. Und die heißt dann einfach, holt euch an der anderen Stelle nochmal wirkliche Unterstützung. Sprich, geht mit dem Thema zum Arzt. Und das habe ich bei dem ganz genauso gemacht. Ich habe ihn natürlich dann trotzdem weiter begleitet, auch wenn er mir gesagt hat, nein, das ist alles nicht so. Und das Ende vom Lied war, der hat sich ein paar Wochen später, weil dann kam ein geschäftliches Thema dazu, wo ihm ein Projekt um die Ohren geflogen ist, dass er in seinem Büro zusammengebrochen ist und er erst nach Stunden zusammengekauert, auf dem Boden liegend, von jemandem gefunden wurde. Und er dann plötzlich erkannt hat, okay, ich scheine an meiner Belastungsgrenze gewesen zu sein, ich scheine im Burnout zu sein. Also Männer brauchen da einfach, glaube ich, deutlich, deutlich länger, um diese alten Muster zu überwinden, zu sagen, okay, ich darf hier auch mal Schwäche zeigen. Ja, weil sich zuzugestehen, dass man im Stress ist und dass man dem Stress vielleicht auch nicht gewachsen ist oder sich nicht gewachsen fühlt. Meistens ist man dem ja gewachsen, aber man fühlt sich einfach nicht so. Das hat viel was damit zu tun, im Grunde genommen, also Schwäche zu zeigen und am Ende auch ein Stück weit versagt zu haben.
Kann man Gelassenheit lernen? Kann man das trainieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich beantworte sie mal ganz kurz vorab und erkläre dann und sage dann mehr dazu. Also ich glaube ja, oder ich weiß ja, Gelassenheit kann man lernen. ich weiß natürlich auch, ich bin ja der Anstifter zu mehr Gelassenheit und das hat den Hintergrund, ich habe mir das gar nicht mal selber so ausgedacht. Natürlich habe ich mir dann überlegt, wie kann ich es benennen, aber das, was ich immer schon seit Jahren gespiegelt bekommen habe, immer so aus Gesprächen heraus, dass dann Menschen vor mir saßen und mir gesagt haben oder auch im Nachgang eines Gespräches dann zu mir gesagt haben, Mensch, ein Gespräch mit dir oder mit ihnen, das war jetzt echt mal irgendwie total entspannend. Und das Schönste, was ich mal gehört habe, war, dass jemand zu mir sagte, also ein Gespräch mit ihnen ist echt eine Entschleunigungskur, wo ich dann irgendwann gedacht habe, was ist das eigentlich? Und wie mache ich das? Also habe da wirklich auch eine Weile für gebraucht, weil ich irgendwie so gedacht habe, ich mache doch irgendwie, das ist doch ganz normal, das, was ich mache. Das ist so die eine Seite. Und ich glaube, ich habe ganz viel Gelassenheit mit in die Wege gelegt bekommen. Also ich persönlich glaube, habe da einen, ich hätte beinahe gesagt, einen unvorteilhaft, nein, einen unfairen Vorteil, das wollte ich sagen, dass ich einfach schon von Kindheitsbeinen, also ich bin ja aufgewachsen in einem 80-Seelen-Ort, also ich habe früh mich selbst mit mir selbst beschäftigen müssen einfach auch, das, was ja ganz viele heute überhaupt gar nicht mehr kennen, in diese Situation zu kommen, aber ich war in diesem 80-Einwohner-Dorf, muss man dazu sagen, davon waren, ich glaube, 30 Einwohner eines Altenheimes. Das heißt, am Ende waren wir irgendwie bei 50 wirklichen Anführungsstrichen Einwohnern. Und es gab keinen in meinem Alter. Das heißt, ich war in so einer Enklave gefühlt. Und das hat dazu geführt, dass ich mich schon früh einfach auch viel mit mir und mit meinen eigenen Themen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, mein Umfeld, also gerade insbesondere meine beiden Opas, die habe ich zumindest auch heute so in Erinnerung, dass die immer sehr, sehr ausgeglichen waren und sehr in sich geruht haben. Und da habe ich ganz, ganz viel, also ich persönlich ganz, ganz viel einfach mitgenommen an der Stelle. Und natürlich ist es so, dass ich in den Jahren der Selbstständigkeit, also ich bin in diesem Jahr seit 16 Jahren selbstständig, auch einige Situationen erlebt und durchlebt habe, wo mir diese Gelassenheit nicht immer leicht gefallen ist und wo ich auch rückblickend betrachtet durchaus so eine Diagnose wie Burnout auch nicht so weit entfernt war. Aber diese Gelassenheit, die ich persönlich schon immer hatte, hat mir im Grunde genommen, war für mich der Schlüssel, um da relativ gut das zu durchschiffen an der Stelle. Und ganz, ganz viel hat es mit einer Grundhaltung zu tun, die man erlernen kann. Ja, also wir hatten ja schon so ein Thema, mit sich selbst so umzugehen und sich selbst bewusst zu machen. Ich bin in jedem Moment mein bestes Ich, was ich sein kann. Wenn ich das wirklich verinnerliche, wenn ich das für mich selbst anerkenne, dann, wie gesagt, muss ich mich über viele Dinge nicht mehr ärgern. Dann kann ich zwar immer noch hergehen und kann sagen, also rein ganz lösungsorientiert, kann mir überlegen, okay, wie gehst du beim nächsten Mal anders mit der Situation um? Das war jetzt noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber ich muss mich nicht mehr kasteien dafür, dass ich so bin, wie ich bin und mich selber dann in Frage stellen. Also das ist eine Sache, die man auf jeden Fall sehr, sehr gut lernen kann, was ein Prozess ist, also was nicht von heute auf morgen geht. Das ist so die eine Seite der Medaille. Und dann gibt's ganz viele Dinge, die wir ganz praktisch und ganz pragmatisch machen können. Also zum Beispiel, es gibt eine wunderbare Übung, die habe ich das erste Mal bei Patrick Lünen im Buch, ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt, einfach gelassen oder irgendwas in der Richtung, weil ich gucke natürlich auch immer, was machen andere oder was bringen Kollegen zu dem Thema. Und er hatte eine tolle Übung, die gerade für im Büro arbeitende Menschen ganz, ganz einfach umzusetzen ist. Er sagt, wenn ihr am Schreibtisch sitzt und ihr merkt, dieser Stress steigt auf oder ihr seid nicht gelassen, dann zieht einfach mal die Schuhe aus, stellt die Füße auf den Boden und erdet euch erstmal, wirklich so dieses Gefühl dafür zu bekommen, okay, ich bin am Boden, und dann reibt mal mit den Füßen einfach mal so 2 Minuten die Füße kreisend über den Boden, um wirklich mal wieder mit dem Körper Bodenhaftung zu gewinnen. Und das führt dazu, dass wir aus dem Kopf rauskommen. Weil in den Momenten, in denen wir im Stress sind, in denen wir in Hektik sind, sind wir nur im Kopf und haben den Kontakt zum Körper verloren. In aller Regel. Und da ist zum Beispiel so eine Übung, wo ich ganz pragmatisch einfach mal was machen kann, um aus dem Kopf rauszukommen und wieder in den Körper zu kommen. Wie gesagt, das sind so, und da gibt's ganz, ganz, gibt's mehrere Möglichkeiten, was ich einfach machen kann, auch ganz, ganz pragmatisch, ganz kleine Übungen, die dann dazu beitragen können, dass ich in Akutsituationen so eine quasi, so eine Toolbox dran habe, mit der ich arbeiten kann. Also das ist so die eine Seite. Und am Ende des Tages ist es ganz viel innere Haltung, weil es gibt so ein Mantra: Gelassenheit beginnt in dir. Also das heißt, die Gelassenheit beginnt immer zwischen den Ohren, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen will.
Vielleicht kannst du die Quelle nochmal durchgeben von dem Patrick Lühn, dann würde ich das gerne in den Shownotes verlinken.
Ja, gebe ich dir gerne.
Für mich bleibt am Ende nur die Frage, wie ist das, wenn du heute in diesem 80-Seelendorf aufwachsen würdest, keine Spielkameraden hättest, aber ein leistungsfähiges Internet?
Das ist eine sehr berechtigte und sehr gute Frage, weil damals gab es ja, für mich keine, natürlich gab es einen Spielkollegen, das war mein kleiner Bruder, der war 6 Jahre jünger, aber mit im Babyalter konnte man mit dem auch nicht so viel anfangen. Und das Internetzeitalter kam dann erst, als ich da, ja, obwohl da habe ich noch gewohnt bei meinen Eltern, aber da war das alles natürlich noch ein bisschen anders. Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, dass dieses Thema Internet, das birgt zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich bietet es uns ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Möglichkeiten. Möglichkeiten, die wir, glaube ich, teilweise gar nicht wertschätzen. Also wenn ich mir allein anschaue, zum Beispiel sowas wie, wenn ich gucke, wie wichtig ist Internet für ein Bürobetrieb, wie wichtig ist Internet dafür, dass wir jetzt dieses Interview führen können. Also es ist ja ein elementarer Bestandteil der Arbeit in ganz, ganz vielen Situationen. Und trotzdem sind wir alle auf der Suche danach, das noch günstiger und noch billiger und am besten noch hier noch einen Euro weniger zu bezahlen. Und da eine Mentalität irgendwie da ist, wo ich mich manchmal frage, macht euch doch mal deutlich, was das für einen hohen Stellenwert an der Stelle hat. Also das nur mal so als Randthema, weil ich glaube, wir vergessen ganz häufig, wie abhängig wir mittlerweile von diesem ganzen Internet sind und von den Diensten und den Möglichkeiten, die uns das Ganze bietet.
Am Ende muss man sagen, die Dosis macht das Gift.
Richtig, genau. Und genau, aber nur um deine Frage an der Stelle den Bogen rund zu machen. Ich glaube natürlich, dass das so ein Stück weit, wenn ich als Kind komplett alleine gelassen worden wäre, und ich weiß, ich bin so ein, das ist da kommen wir wieder an so einen Punkt, was ist jemand für eine Persönlichkeit? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich an ganz vielen Stellen bin ich sehr digital, also bin ich entweder an oder aus. Ich habe hier zu Hause, eigentlich mit dem Moment, als ich damals bei meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich mich dazu entschlossen, keinen Fernseher zu haben, weil ich gesagt habe, ich weiß, wenn ich irgendwo einen Fernseher habe, da bin ich sehr an oder aus, dann ist er an. Ja, und dann ist er auch an und dann laufen auch Dinge, die man sich nicht unbedingt angucken muss. Dafür kenne ich mich ziemlich genau. Und so, dass ich irgendwann gesagt habe, brauche ich nicht und will ich auch nicht. Also deswegen, es gibt auch bis heute bei uns keinen Fernseher. Ich bin mal gespannt, ob meine Tochter irgendwann, wenn sie älter wird, ist jetzt 3, ob das da mal irgendwann Beschwerden gibt.
Die aber, werden kommen.
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber ich bin da an der Stelle, ich will nicht sagen, ich hätte beinahe gesagt, ich bin da willenlos. Ja, es ist dann natürlich schon eine bewusste Entscheidung. Aber deswegen, wenn ich das so zurückspiegle und mir überlege, ich hätte da gewohnt und hätte das Internet dann schon in dem Maßen gehabt und kein Regulativ. Also im Sinne von, dass Eltern beispielsweise sagen, pass auf, du hast jetzt eine Internetzeit oder was es auch immer geben mag. Ich glaube, dann wäre das auch eher kontraproduktiv und dann wäre auch, dann gibt's ja so. Dann
wärst du nicht der du heute bist.
Genau. Und dann gibt's ja so Geschichten, dass Menschen oder dass auch Jugendliche einfach in so eine virtuelle Welt abtauchen, die dann auch nicht gerade förderlich ist.
Gibt es Momente, in denen du als Experte für Gelassenheit, in denen du deine Gelassenheit verlierst und wie reagierst du dann darauf?
Ich hatte befürchtet, dass so eine Frage kommt. Also, ich bin in ganz, ganz vielen Situationen, bin ich wirklich so gelassen, also gerade in Gesprächssituationen etc. Und natürlich gibt es Momente, in denen ich auch mal nicht gelassen bin. Ich glaube, wir müssen eins verstehen. Und das stößt bei vielen auch auch immer so auf, oder was heißt immer, aber bei manchen so auf, wenn ich mit diesem Anstifter zu mehr Gelassenheit um die Ecke komme und Gelassenheit als ein sehr wichtiges Thema einfach oben anhänge. Ich glaube, was wir verstehen müssen, Gelassenheit ist kein Zwang. Also ich muss nicht gelassen sein, aber was wir lernen können, um auch den Bogen zum Lernen wieder zu schlagen, was wir lernen können, ist, Gelassenheit zu einer echten Option zu machen. Das heißt, dass ich in meinem Optionsrahmen ein weiteres Feld habe, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich kann mich jetzt dazu entscheiden, auch mal gelassen zu sein. Ich kann aber auch, wenn ich da keinen Bock drauf habe, kann ich auch im Auto sitzen, und das kann ich auch. Ich kann mich auch richtig über den Vordermann im Auto aufregen, der an der grünen Ampel stehen bleibt, weil ich es jetzt gerade eilig habe, und sitze dann auch mal hinter meinem Steuer und brüll den auch an und bin da auch definitiv dann in dem Moment nicht gelassen. Und das ist auch vollkommen, also für mich persönlich ist das vollkommen in Ordnung. Nur ich weiß um diese Option, ich kann damit auch gelassen umgehen. Ich kann mich auch daran erinnern und kann sagen, okay, der hat jetzt vielleicht da an der grünen Ampel angehalten, oder ist noch nicht losgefahren, weil er jetzt nicht wusste, biege ich rechts oder links ab, weil er sich hier nicht auskennt. Und dann erinnere ich mich natürlich an so eine Situation, wo es mir vielleicht ähnlich geht, ja, und wo jemand hinter mir steht. Und dann sage ich, okay, also das wirklich als Option einfach wirklich anzuerkennen und zu sagen, okay, ich habe die Option und ich habe alle Tools und ich habe alles zusammen, um dann, wenn ich wirklich will, gelassen zu sein, und dann, wenn ich es nicht will, auch mal richtig unter die Decke zu gehen und auch mal zu sagen, ich lasse jetzt mal Dampf ab, weil das ist auch unheimlich wichtig. Also jetzt nur in diesem Gelassenheitsmodus zu sein und vielleicht dann auch herzugehen und der Meinung zu sein, ich muss jetzt irgendeinen Ärger, irgendeinen Frust in mich hineinfressen, das ist es ja auch nicht. Also von daher ist es gut, beides zu haben, und ja, es gibt Situationen, in denen ich die Gelassenheit verliere. Auch es gibt auch über so Autofahrsituationen hinaus gibt es so ein paar Geschichten, wo ich die Gelassenheit verliere, wo ich unruhig werde. Und insbesondere in so zwischenmenschlichen Momenten gibt es da so Sachen. Nicht, dass ich da jetzt ausfallend oder laut werde, aber wo ich merke, dass ich unsicher werde. Also wenn ich nicht gelassen bin, dann merke ich das ganz häufig, also gerade im Zwischenmenschlichen, wenn ich unsicher werde. Und da nutze ich im Grunde genommen ein Tool aus meiner, ja, was ich in einer Ausbildung mal gelernt habe, das ist das Thema Selbstakzeptanz. Also sich selbst mit dem anzunehmen, wie man ist. Und da gibt es im Grunde genommen so ein kleines Ritual, dass man die rechte Hand über die linke Brust legt und da so im Grunde genommen sich selbst so kreisende Streichelbewegungen oberhalb der Brust macht. Das ist so eine Herzmassage, das ist ein neurolymphatischer Punkt. Und sich dann entweder in Gedanken oder es wirklich ausspricht und sagt, okay, und ich akzeptiere mich auch so mit dem Stress, mit dem Druck, den ich jetzt gerade spüre. Damit akzeptiere ich mich und damit bin ich auch gut. Und das sorgt einfach dafür, dass in ganz akuten Situationen auch das Stresslevel dann wieder sinken kann und man auf ein Normalniveau runterkommt.
Sehr interessant, vor allen Dingen auch, was du sagtest, dass man die Option haben muss, um gelassen zu sein oder auch mal nicht gelassen zu sein.
Ja.
Christian, zum Abschluss verrate uns doch noch einmal, wo finden wir dich im Netz?
Sehr, sehr gerne, freue ich mich drüber. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal bin ich natürlich bei Facebook, da gibt es eine Facebook-Seite, coach.christianholzhausen, oder facebook.com, coach.christianholzhausen, in einem Wort geschrieben. Dann gibt es meine Seite zum Podcast, das ist nämlich erfolgsfaktor-gelassenheit.de, und da gibt es auch, wenn ich das an der Stelle einfach mal mit dazwischen schiebe, ich habe ja zwischendurch von einer Toolbox gesprochen, weil da gibt es nämlich auch als Download eine kleine Toolbox mit rund 20 ganz pragmatischen, ganz einfachen Tipps, die man anwenden kann und um in Stresssituationen wieder sich zu erden, zu normalisieren, wieder runterzukommen. Also das gibt's auf meiner Internetseite, und die quasi Landingpage dazu ist erfolgsfaktor-gelassenheit.de/toolbox. Genau, das ist da lade ich jeden auch zu ein, sich die einfach mal anzuschauen. Da sind ein paar interessante Sachen dabei. Und als drittes im Grunde genommen gibt es meine Internetseite, das ist holzhausen-coaching.de. Da gibt's einfach weitere Infos von mir. Gibt's auch ein, zwei Videos drauf. erzähle ich auch ein bisschen was dazu, wer ich bin und warum ich das mache, was ich mache, weil ich trage im Grunde genommen so ein Stück weit die Division in mir, dass ich gesagt habe, ich möchte im Grunde genommen für ganz, ganz viele Menschen, die regelmäßig in solchen Stresssituationen sind, egal ob Führungskräfte, ob Angestellte, ob Selbstständige, aber denen im Grunde genommen möchte ich das Leben leichter machen, dafür möchte ich sorgen, dass die ein glückliches, zufriedenes Leben führen können. Und Gelassenheit ist für mich an der Stelle ein ganz elementarer, ganz wichtiger Schlüssel, um ja, mit sich selbst und mit anderen in einer glücklichen Gemeinschaft zusammenzuleben. Und wie gesagt, da ist so meine Vision, ganz viele da zu dem Thema zu erreichen und dafür zu sorgen, dass wir in einer gelasseneren Welt leben.
Christian, ich danke dir für deinen Besuch in meiner heutigen Sendung.
Ich habe zu danken, lieber Thomas.
Wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und ja, alles Gute.
Ja, danke. Dir auch. Dir und den Hörern natürlich auch alles Gute. Hat mich sehr gefreut.
Das war mein Gespräch mit Christian Holzhausen. Alle Links zur Sendung und auch der Link zur Toolbox von Christian finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 92. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Dort im Blog können Sie sich auch gleichzeitig anmelden zur Führungskräfte-Challenge 2017. 10 knackige Live-Webinare kommen dann kostenlos zu Ihnen ins Haus. Sie können dann die Tipps und Impulse von Judith Thormer, Claudia Kauscheder, Sabine Paul, Friederike González-Schmitz, Olaf Kapinski, Burkhard Benzmann, Thomas Mangold, Stefan Mantel, Mike Pfingsten und mir selbst live verfolgen. Und im Anschluss an jedes Webinar geht es dann direkt in den Live-Chat, wo wir Ihre Fragen beantworten. Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer ein Live-Webinar verpassen, es macht nichts. Ab dem nächsten Morgen steht Ihnen dann für 72 Stunden eine Aufzeichnung zur Verfügung. Es entgeht Ihnen also nichts. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gelassen oder werden Sie gelassen? Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf selbstverständlich auch nicht das Zitat der Woche fehlen. Heute kommt es von Friedrich Oettinger. Gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag. Und gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, sharing is caring, und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.